Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Stefanie für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Die älteste bestehende Partei Deutschlands, die, wenn man die Vorgängerorganisation nicht berücksichtigt, 1890 gegründete SPD, hat in ihrer wechselvollen Geschichte öfters einen krisenhaften Zustand attestiert bekommen oder sich selber attestiert. Verbunden mit einem Rückblick auf die Krisen der Partei im 19. Jahrhundert tut dies auch der Publizist Richard Bahr im Hamburger Anzeiger vom 18. Februar 1925. Der 1867 im lettischen Kurland als Sohn eines Schuldirektors geborene Bahr studierte und promovierte in Kiel, Breslau und Heidelberg. Ab 1904 war er für verschiedene Zeitungen tätig, so auch für die Deutsche Allgemeine Zeitung, und gab zeitweise die nationalliberalen Beiträge heraus, aber auch 1925 bis 1929 die 14-tägig erscheinenden großdeutschen Beiträge. Letztere verweisen auf sein publizistisches Werben für einen Zusammenschluss Deutschlands mit Österreich, den er auch nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 propagierte, aber nicht mehr erlebte, da er 1936 verstarb. Heute liest für uns Frank Riede, welche Krisen der Sozialdemokratie er identifizierte.
Die Krisen in der Sozialdemokratie von Richard Bahr. Kein Zweifel. Die deutsche Sozialdemokratie erlebt zurzeit die größte Erschütterung seit ihrem Bestehen. Die Kämpfe der 60er und der anhebenden 70er Jahre, die Auseinandersetzungen zwischen den Lassalianern und Eisenachern, waren die Geburtswehen gewesen. Seit der verfassungsgebenden Tagsatzung von Gotha mit ihrer Neuaufrichtung des Lehrgebäudes hatte die junge Partei festen Boden unter den Füßen. So geschlossen war sie und so einheitlich gegründet, dass selbst das Sozialistengesetz ihr nichts anzuhaben vermochte. Die Bewegung schlug nach innen, war in gewissem Ausmaß unterirdisch geworden. Dennoch wuchs sie sieghaft, unaufhaltsam, mit, so schien es, Titanentrotz und Titanengewalt. Aus zwei Wurzeln vornehmlich zog sie ihre Kraft. Sie wähnte mit der Wissenschaft sich im Bunde und, darin ganz deutsch, mit den Forderungen des Ethos. Marx, der ohne die bürgerliche Philosophie, ohne Hegel, Bruno Bauer, Feuerbach, die er alle ohne Ausnahme überspitzt und vergrößert hatte, überhaupt nicht denkbar wäre, der Überwinder bisheriger Afterwissenschaft und Schöpfer der allein wahren Theorie, aus der nun auch dem schlichtesten Gemüt den Ablauf der Zeiten abzulesen möglich ward. Die sozialdemokratischen Massen aber, die Vorkämpfer und Vollstrecker der ewigen Sittengesetze gegen eine zum Absterben verurteilte, verfaulende Welt. Das war ein Dogma und wurde als solches hingenommen, inbrünstig, gläubig, mit der Hingebung, die nur in den äußeren Erscheinungsformen wechselnd, der uralte Menschheitsdrang nach Erlösung einem an seinen Göttern irrgewordenen Geschlecht in die Seele zu pflanzen pflegt. Ein neues Evangelium für die Mühseligen und Beladenen, doch eines, dessen Erfüllung, so man nur im Glauben nicht wankte, seine Beiträge zahlte und bei den Wahlen fleißig den roten Stimmzettel abgab, man vielleicht selbst noch spätestens aber die Enkel in leibhaftiger Diesseitigkeit würden erleben können. Kein Wunder, dass man den frohen und beseligenden Glauben sich nicht unterminieren lassen mochte, dass man den Zweifel und die Zweifler ächtete und jedes neue Parteikonzil zum Inquisitionstribunal für die so oder so der Ketzerei Verdächtigen wurde. Eines Tages hatte der Zweifel sich dann noch mit an den Tisch gesetzt. Das war die erste Krise der deutschen Sozialdemokratie, die sich an den Namen und Begriff des Revisionismus knüpfte. Wir heutigen sind nach furchtbarem und gigantischem Erleben geneigt, diese Streitigkeiten, bei denen es sich um Auslegung und Abwandlung des einen oder anderen Lehrsatzes von Karl Marx handelte, als geringfügig und unbeträchtlich anzustehen. Im Zusammenhang der Dinge waren sie es nicht. Gewiss, man hatte zunächst nur ein paar Steine gelöst und ausgetauscht, aber zu Boden gleitend loderten sie das Gefüge. Also hatte Karl Marx doch nicht der Wahrheit letzten Schluss verkündet? Der Glaube geriet ins Wanken, die grandiose geistige Geschlossenheit, die auch den Ungeistigen und Unmündigen sich mitgeteilt hatte und ihnen, gerade ihnen, zum Um und Auf des Daseins geworden war. Als der Krieg, in dem die Internationale so schmählich Schiffbruch gelitten hatte, sich dem Ende zuneigte, war auch der sozialistische Chiliasmus zerstört. Wenigstens innerhalb der alten oder Mehrheitssozialdemokratie begann nun die Erkenntnis aufzudämmern, auch das tausendjährige Reich, das Karl Marxens Propheten oder besser Demagogen Auge geschaut hatte, ist nicht von dieser Welt. Dann war über Nacht und mit einem Schlag unerwartet und wohl auch wider den eigenen Willen die Sozialdemokratie in den Besitz der politischen Macht gekommen. Noch um die Oktobermitte hatte der damalige Reichstagsabgeordnete Ebert einen später zur Demokratie abgewanderten nationalliberalen Führer beschworen, doch seinen Einfluss aufzubieten, damit der Kaiser abdanke. Die Massen seien nur gut zu halten, die Revolution nur zu vermeiden, wenn Wilhelm II. Verschwende und die Bahn für seinen Enkel freimache. Die Sozialdemokratie wünsche vor der Hand keineswegs den Sturz der Monarchie. Sie sei sich bewusst, dass ihre Kräfte nicht ausreichten, ihre Menschen noch nicht reif seien, um die Führung von Reich und Staat zu übernehmen. Vielleicht wäre die Lawine ins Rollen gekommen, auch wenn Wilhelm II. Seinen verfassungsmäßigen Beratern gefolgt und nicht heimlich ins Hauptquartier geflüchtet wäre. Sicher ist, dass nur allzu buchstäblich eintraf, was man in den sozialistischen Kreisen um Ebert besorgt und gefürchtet hatte. Der Novemberumsturz war im Sinne der strengen Lehre mehr als eine antimarxistische Revolution gewesen. Die Massen hatten die politische Macht gar nicht ergriffen. Ein blinder Zufall hatte sie ihnen in den Schoß geworfen. Und nun erwies sich deutlich, dass es für dieses Unterfangen der Sozialdemokratie an Menschen fehlte. Man plünderte die Fraktionen und beraubte sie zeitweilig aller ihrer leitenden Köpfe. Trotzdem war die Sozialdemokratie nicht imstande, alle Ämter und Posten in Reich und Staat, auf die sie wohl oder übel die Hand hatten legen müssen, mit geeigneten Kräften oder gar mit hochqualifizierten Bewerbern zu besetzen. Man griff nach den beiden ersten Monaten des Sturms und Aufruhrs, wo es in Ministerien und Kanzleien wie im Tollhaus zugegangen war, gelegentlich nach Talenten, denen allerhand Aschenreste an Rock und Weste klebten. Dennoch blieb das Verfahren, wie man im Kriege zu sagen pflegte, behelfsmäßig und nur durch Not und Drang der Zeit einigermaßen zu rechtfertigen. Das war die zweite Krise der Sozialdemokratie, die größere, aus der im Grunde die Übel, die nun an ihrem Mark zehren, geflossen sind. Die deutsche Sozialdemokratie hat seither noch mancherlei Torheit verübt. Sie hat in dem eifervollen Wunsch der Partnerschaft der Unabhängigen sich würdig zu zeigen, die abgeklärtesten und erfahrensten Männer, darunter fast alle Akademiker, aus ihren Reihen gescheucht. Hat nach dem schmerzlichen Erlebnis des Kapp-Putsches erst recht die Schleusen geöffnet und in weitem Umfang Stellen und Ämter nicht nach Begabung und Eignung, nur noch nach den Maßen von Parteidienst und Parteitreue ausgeteilt. Am Ende ist das alles doch unter den nämlichen Nenner zu bringen. Revolutionen werden nicht künstlich gemacht, gewiss nicht. Aber auch gesellschaftliche Umschichtungen lassen nicht künstlich sich erzwingen. Nur wenn die Zeit erfüllet ward und eine neue Schicht wirklich heranreifte, vermag sie die Herrschaft, die sie übernahm, zu halten. Viele von den in den letzten Jahren hochgekommenen Sozialdemokraten haben über alles Erwartete sich bewährt. Andere sind die Opfer ihrer Macht geworden. Der Besitz der Macht, was man gemeinhin außerhalb der Sozialdemokratie zu übersehen pflegt, verführt leicht. Wer nicht durch die Traditionen eines festgefügten Standes vor ihnen gefeit ist, muss schon ein stählerner Charakter sein, um allen Anfechtungen, die an den just an der Macht Sitzenden sich herandrängen, die Stirn bieten zu können. Wo der Traditionslosigkeit Charakterschwäche sich zugesellte, musste es, zumal auf dem Untergrund der Inflation und ihrer Umwertung aller auch der ethischen Werte kommen, wie es jetzt gekommen ist. Das ist die dritte Krise der Sozialdemokratie, in deren Mitte, vielleicht erst in deren Anfängen, sie sich befindet. Dabei steht es sicher nicht so, dass nicht in anderen Parteien gesündigt worden wäre. Mancher streicht noch munter durch die Abendgesellschaften, bei dem man sich wundert, dass die Sozialdemokratie, die in allerlei närrischen Entlastungsoffensiven sich erschöpft, gerade seiner sich nicht annimmt. aber diese Fälle, die bekannten wie die vielleicht noch ans Licht kommenden, liegen doch grundsätzlich anders. Sozialdemokratie und öffentliche Sittlichkeit sind eins. So hatte die Partei gelehrt und hatten, was mehr gilt, die ihr zugetanen Massen in feuriger Inbrunst geglaubt. Auch dieses Dogma liegt nun in Scherben.
Eine Krise in einem Satz. Wer Führung bestellt?
Sag mal, holen wir mal eine Flasche Bier.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.